Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört bei SOTEC Deutschland. Der September ist ja ein richtiger Messenmonat. In München ist es im September alle zwei Jahre die IAA, also die Internationale Automobilausstellung.
Da standen natürlich Elektromobilität im Fokus oder andere grüne Antriebe oder auch die Frage, ob die deutschen Hersteller noch mithalten können. Aber noch eine Entwicklung zeichnet sich ab. Das Auto wird immer mehr zu einem Device, also zu einem programmierbaren Gegenstand, der eben einen zufällig auch noch von A nach B fahren kann.
Wir haben mal ein paar Beispiele. Mit der neuen Klasse will sich BMW dem härter werdenden internationalen Konkurrenzdruck entgegenstellen. Mit neuer Elektroarchitektur möchte der Autobau ein Viertel effizienter werden. Daneben wird auch die Digitalisierung des Autos über Erfolg und Misserfolg der kommenden Autogeneration entscheiden. Da sind sich Experten wie zum Beispiel der Autojournalist Guido Reinking sicher.
Wichtig an der zentralen IT eines Autos ist, dass sie zum Beispiel Over-the-Air-Update-fähig ist. Das Auto kann also endlich das, was wir von unserem Handy schon lange kennen. Man kann also neue Software draufspielen, man kann die alte Software aktualisieren und auf dem neuesten Stand halten. Das wird extrem wichtig.
Wohl auch deshalb hat Mercedes mit dem Konzeptauto CLA-Class auf der IAA erstmals ein Fahrzeug präsentiert, bei dem alles auf der hauseigenen neuen IT-Mercedes-Oberfläche läuft. MBOS, so heißt es hoffentlich, so steht es da zumindest, heißt das eigene Betriebssystem. Auf jeden Fall ist das extrem wichtig für Hersteller, so einen Weg zu gehen. Und bei der Entwicklung hilft natürlich bereits künstliche Intelligenz, wie uns Markus Schäfer, der Technik- oder auch Tech-Vorstand von Mercedes-Benz, erklärt hat.
Etwa 750 Softwareentwickler bei Mercedes-Benz arbeiten schon mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, die Routinen einfach schneller zu schreiben. Aber wir sehen hier auf dem Dach den LiDAR zum Beispiel. Da werden Punktewolken mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel ausgewertet.
Und es gibt noch mehr Ideen. Die VW-Tochter Cupra bezieht beim Konzept Sportwagen Dark Rebel erstmals auch die Nutzer mit ein. Sie können ihre Designvorschläge über das hauseigene Metaversum einreichen. Der Hersteller will sie sammeln und in die Entwicklung mit einfließen lassen.
Oh, klingt auch ganz gut. Bei uns geht es in der Folge heute um sozusagen eine Grundvoraussetzung für all die Technologien. Rechenzentren, spannendes Thema. Viel Spaß, abonniert uns und bewertet uns gerne.
Herzlich willkommen bei SOTEC Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Jens-Peter Feitner ist heute bei uns und ich glaube, er mag gar nicht so gerne, dass ich den Namen komplett ausspreche. Er nennt sich JP, wie ich gelernt habe. Warum, hören wir gleich noch. Aber erstmal guten Tag. Hi, das ist schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung. Und es ist genau richtig.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn auch gerade vergeblich versucht, bei LinkedIn zu finden, aber mit JP ging es dann doch.
Ja, mit JP geht das. Und bei LinkedIn sieht man auch so einiges über dich. Hast schon einige Stationen hinter dir. Die will ich gar nicht alle aufzählen, unter anderem bei EY und bei Bosch gewesen, auch im Wirtschaftsrat und auch im Daten, wie heißt das nochmal, Dateninstitut, Datenrat, Daten...
Datenkrake.
Genau, German Data Association.
Ja, vielen Dank, genau das meinte ich, aber viel wichtiger bei Equinix und da auch schon recht lange unterwegs und seit 2019 auch als Managing Director für Equinix in Deutschland und darum soll es ja auch gehen heute.
Equinix.
Ja. Sagt uns nichts. Also genau. Sagt manchen.
Das hört sich an wie bei Asterix und Obelix.
Nicht. Ja, so ungefähr. So ein kleines, also manchmal kommen wir uns auch als kleines gallisches Dorf vor. Übrigens, zu den Sachen, die du aufgeführt hast, Frauke, ja, als ich hier angefangen habe vor knapp 10 Jahren, habe ich auch gesagt, what? Equinix? Nie gehört. Ich kannte Equinox, wir haben eben schon gespaßt. Das ist so eine Fitnessstudio-Kette in den USA, die nichts mit uns zu tun hat. über 10 Jahre lernt man ja dann, was das Unternehmen auch tut, auch ein bisschen schneller. Und Equinix steht im Grunde für Equal Neutral Internet Exchange. Das hat eine Bedeutung und das war damals vor 25 Jahren, wir haben gerade Jubiläum gefeiert, der Grund, alle Rechenzentren der Carrier, also der Vodafone, Telekom, Verizon, wie die auch alle heißen, kommt alle zu uns in eine Hütte, in eine Halle und vernetzt sich miteinander. Und das war die Idee von Jay Adelson vor 25 Jahren.
Genau, das wäre auch meine nächste Frage, das mal erklären, Equinix sozusagen und ihr betreibt Rechenzentren, ihr seid global, vielleicht mal kurz und knapp, wie viel betreibt ihr in Deutschland und wie viel sonst so noch in der Welt, Europa?
Ja, sehr gerne. Also wir sagen, wir sind der größte globale Anbieter von digitaler Infrastruktur und damit kriege ich immer große Augen und so, keine Ahnung, was das bedeutet. Deswegen mal ein bisschen anders abholen. Im Grunde betreiben wir Rechenzentren über 245 weltweit, also fast in allen großen Städten und Ländern. auf allen Kontinenten, außer bei den Pinguinen. Davon haben wir 13 in Deutschland, so eine Nord-Süd-Kette, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt ist das größte Standort und München. Und diese Rechnungen im Grunde so, deswegen nennen wir sie digitale Infrastruktur, ist nichts anderes als Brücken und Straßen, die uns miteinander vernetzen, wenn wir mit den Autos und Bussen unterwegs sind. So vernetzen die Rechenzentren eben die Unternehmen, die da drin stehen. Also es ist nicht nur eine Hülle, wo sich einer reinstellt, sondern der Clou ist, dass die Leute sich da drin miteinander vernetzen, Daten austauschen, Dienste bilden und damit können wir navigieren, online Urlaub buchen, bezahlen und euren Podcast hören. Ja, alle diese Dinge laufen dadurch.
Nur kurz noch eine Nachfrage. Ihr seid quasi das Internet oder ist das zu viel gesagt?
Nein, im Grunde ist es eine gute Beschreibung. So ist die Gründungsidee vor 25 Jahren. Damals war das ich sag mal, das pure Internet und Webseiten, also die Grundidee. Aber heute ist noch viel, viel, viel mehr. Ne? Also diese Vernetzung eben genau, wenn du irgendwo mit deiner Kreditkarte hingehst oder EC-Karte, du bist bei der Bank A und gehst zur Bank B und willst Geld abheben, dann möchtest du eben nicht, dass das alles über das Internet läuft, ne? So private Daten sollen, du möchtest, dass die Banken schnell miteinander Daten austauschen, deine PIN geprüft wird, dein Kontostand geprüft wird und du Geld kriegst, auch wenn du bei einer anderen Bank bist. Und das funktioniert über einen direkten Austausch im Rechenzentrum. Also ja, man kann sagen, im Grunde sind wir das Internet plus noch alles, was so zwischen den Unternehmen direkt und privat läuft.
Jetzt hast du schon einige Beispiele genannt, warum jetzt ein Rechenzentrum für mich als Mitarbeiter eines Unternehmens oder auch für mich als Privatperson wichtig ist. Trotzdem nochmal fürs Verständnis. Also dann steht da irgendwo eine große Halle. Und wie sieht das dann aus? Und wenn ich dann jetzt ein Bankgeschäft abwickle, dann geht das ja dann wahrscheinlich nicht, ganz doof gesagt, von dem einen Rechner zum anderen, sondern, also erstmal, wie sieht das aus? Ja. Ist das einfach eine Halle mit ganz vielen Rechnern? Es ist sehr laut und man braucht einen Kopfhörer und dann sitzen da ein paar Leute und überwachen irgendwas oder was passiert da?
Die Grundidee ist gar nicht so falsch. Also wenn man von außen vorbeifährt, sieht man nicht so einen Riesenunterschied zwischen einer Logistikhalle und einem Rechenzentrum in der Regel. Die Rechenzentren haben ein bisschen mehr Aufbauten am Dach, eben für die Kühlung und die Abwärme und solche Dinge. Aber die Gebäude sind recht ähnlich, wobei wir uns jetzt als Equinix bemühen, die nicht ganz so hässlich zu bauen, sondern auch eine grüne Fassade dran zu machen, die begrünt ist und Fenster nach außen, dass man auch ein bisschen so das Gefühl hat, man fährt nicht durch so ein Logistikcenter, sondern eben durch eine, ich sag mal, eine Industriestraße mit Büros. In dem Gebäude selbst, wie du gesagt hast, ist nicht eine Halle drin, sondern mehrere Hallen stehen da drin. Das sind relativ große Gebäude immer. Und in diesen Hallen stehen eben diese Racks, also diese großen Stahlschränke, wo die Kunden ihre Server reinschieben. Das sind jetzt nicht so ein Computer, wie wir daheim stehen haben, sondern mehr so eine Laptop-Höhe, sage ich mal, die in diese Racks reingeschoben werden und miteinander verkabelt sind. Und dein Punkt war übrigens genau der richtige. Das ist tatsächlich so, dass in dem Rechenzentrum, das ist die Besonderheit von Colocation-Rechenzentrum, also wo sich verschiedene Kunden Colocation nebeneinander stellen, die tauschen die Daten tatsächlich direkt aus. Also die ziehen Kabel zwar nicht von Bank A zu Bank B, sondern von Bank A zu einem Zwischenraum und dieser Zwischenraum im Rechenzentrum, der geht dann zur Bank B weiter, aber die tauschen Daten tatsächlich privat, direkt und schnell dort drin miteinander aus. Und die gehen gar nicht ins öffentliche Internet. Das ist die Besonderheit. Und dieses, man nennt es Interconnection in den Rechenzentren. Das ist um das 100-fache mehr Datenvolumen, was in den Rechenzentren läuft, als über das öffentliche Internet, was wir tatsächlich nutzen.
Ja, das ist auch nicht so angriffsfällig. Das wäre die nächste Frage oder eigentlich eine Zwischenfrage. Wenn ich das richtig verstanden habe, stellen die Kunden ihre Server da rein. Ist das im Sinne des Erfinders, dass da jeder irgendwelche Rechner reinstellt, die mehr oder weniger gut funktionieren? Oder ist das nur so symbolisch gemeint, ihr stellt die Rechner, ihr wisst am besten, wie die funktionieren und was die brauchen und die Kunden mieten die? Oder ist das ernsthaft so gemeint, dass die ihre Server anschleppen mit einem Auto und dann?
Ja, die kommen mal mit dem LKW, nicht mit dem Auto. Das kriegst du nicht mal hin, weil so ein volles Rack hat gerne auch mal eine Tonne. Ja, wenn das voll ist, also die Dinger wiegen ein bisschen, dann sind die Fahrstühle auch größer und schwerer. Nein, die haben ihre eigene Wahl. Jeder hat ja auch ein bisschen anderen Server. Ne? Es gibt ja nicht nur einen Anbieter, genauso wie wir Laptops von verschiedenen Anbietern im Supermarkt kaufen können, im Elektronikmarkt, haben die auch verschiedene Anbieter, die das für sie machen. Und jeder hat so seine Spezialität. Der eine macht künstliche Intelligenz und hat die viel beschworenen NVIDIAs. Der andere macht nur irgendeine Datenanalyse und hat klassische Rechner von Anbieter ABC. Die bringen schon selbst mit, was sie brauchen und vernetzen das da. Wir bieten die Infrastruktur, also die, ich sag mal, die Hülle, das Gebäude, die Halle, die gekühlt wird, die sicher ist, die genug Strom hat. Und wir bieten die Vernetzung an untereinander. Das stellen wir sicher. Aber die Hardware selbst, das wählt der Kunde aus. Und das ist auch richtig so, weil er weiß am besten, was zu ihm passt.
Und wer hat dann Zugriff auf die Hardware? Also dann kommt dann regelmäßig Kunde ABC angeklopft und sagt, wir müssen noch mal was nachgucken, da klappt gerade was nicht. Oder habt ihr auch den Service, das ihr managt?
Also das darf er sich aussuchen. die allermeisten Kunden haben ihre eigenen IT-Teams, die haben eine Zugangskarte, die kommen an die Security, legen ihren Personalausweis vor, kriegen ihre Karte und dürfen dann dorthin gehen, wo ihre Server stehen. Deswegen sind es auch mehrere Hallen und in den Hallen, so ein bisschen, wenn man in mehr Parteienhaus wohnt und in den Keller geht, dann hat man ja diese eingezäunten Keller-Sachen, wo man seinen ganzen Mist drin rumstehen hat. So ähnlich sieht es in diesen großen Hallen aus, da sind nochmal kleinere Käfige und dort haben dann die Kunden ihre Sachen drin, die kommen mit ihrer Karte da rein. Manche kommen dann auch mehrfältige oder mehrschichtige Security-Systeme. Man kommt sich ein bisschen wie in James Bond manchmal vor. Also es gibt Kunden, die haben einen Retina-Scanner, einen Venenscanner, einen Fingerscanner, dann kommt, man muss sich noch anmelden mit einer bestimmten Telefonnummer, eine Kamera scannt das Gesicht noch. Also man kann so viele Sicherheit machen, wie man will, darf der Kunde auch auswählen. Das macht er dann selbst, schickt seine Leute. Oder zu deiner Frage, wir können den Service auch tun, wir machen aber nur Hardware-Service. Also wir sind, und darüber bin ich in Zeiten von GDPR ganz froh, wir geben nicht an die Daten, sondern wir machen maximal, hey, bei uns ist ein Kabellose oder bei uns muss ein Server außen eingesteckt werden, die klassische IT-Geschichte, ne? Stecken Sie es ein, stecken Sie es aus. Die Sachen machen wir, aber sobald es an die Daten kommt, muss der Kunde dann es selbst machen.
Da denke ich so an diesen Bunker, der letztens ausgehoben wurde, oder vor ein paar Jahren war das ja, mit ja so einem Darknet-Bunker. Die Besitzer dieses Bunkers haben sich ja auch rausgerichtet, wir waren ja nur der Rechenzentrumsbetreiber, dass die da jetzt so eine schlimmen Finger waren dort. Ich meine, wie stellt ihr sicher, dass bei euch nicht auch irgendwelche Pornoseiten oder sonst was dort betrieben werden oder das Darknet gefüttert wird?
Das ist schwierig, das feststellen, weil der Kunde mietet seine Fläche an, stellt seine Server rein. Wir haben keine Ahnung, welche Daten er darüber laufen hat. Ja? Er mietet auch die Vernetzungsgeschichte an, also zwischen sich und anderen Kunden. Das stellen wir bereit, immer wie viel er da durchschiebt. Also wir wissen nicht mal, wie viel er durchschiebt. Wir wissen nur, dass er eine Verbindung hat zwischen Kunde A und Kunde B, weil wir die managen müssen. Theoretisch kann da alles drin stehen. Praktisch macht man natürlich eine Prüfung, wenn ein neuer Kunde kommt. Ist ja nicht so, wenn ich zur Bank gehe und einen Kunde öffne, muss ich auch mal einen Personalausweis vorlegen, ne? Und werden Daten geprüft. So ist das auch. Kommt ein Kunde zu uns, gibt es natürlich ein Vertragswerk. Und gerade als amerikanisches Unternehmen checkt man natürlich auch, welche Kunden es sind. Es gibt ja auch Embargo und Listen mit verschiedenen Ländern und verschiedenen Unternehmen, die nicht gehen. Aber die Grundsätzlichkeit kann jeder sein Geschäft da betreiben, was er möchte. Wobei ich ganz ehrlich sage, so dieser Bunker, der ausgehoben wird, ich glaube, der war gar nicht so weit weg von mir. Ich wohne in Mainz, das war, glaube ich, irgendwo im Hunsrück, da bei Koblenz. Sowas wird eigentlich schon eher in der, lass uns so lean und so günstig wie möglich machen, weil irgendwann ist die Bude weg, weil sie die Polizei aushebt oder halt fertig ist oder wir haben genug Geld gemacht. Die gehen nicht in ein großes Rechenzentrum und bezahlen das Geld, was man dort zahlen muss für die Service, die es dort gibt.
Also macht ihr einfach so einen Fragebogen und am Ende kommt, wir haften für gar nichts mit dem, was ihr hier macht.
Im Grunde ja. Aber das ist das Schöne bei der Geschichte. Ne? Also wir machen die digitale Infrastruktur ohne das Datenlayer. Es macht das Leben tatsächlich heutzutage einfacher. Übrigens auch nicht nur einfacher für uns, auch schöner für die Kunden. Weil bin ich eine Bank oder ein Industrieunternehmen, habe ich auch immer Angst vor Industriespionage. Hätten wir Zugriff auf die Daten, wäre das für die Kunden auch sehr, sehr kritisch. Deswegen sind die ja eigentlich froh, dass wir keinen Zugriff auf ihre Daten haben, ihre Daten, die nur sie anfassen.
Wenn wir uns jetzt eine Deutschlandkarte vorstellen und dann haben wir da verschiedene Farben und da, wo es ganz dunkelrot ist, wird gerade super viel Strom verbraucht. Leuchtet das dann bei euch immer total rot? Dunkelrot?
Ist rot eine schöne oder eine schlechte Farbe? Gegenfrage.
Es ist eine schöne Farbe, aber jetzt mit der schlechten Konnotation, wie bei so einer Sturmkarte.
An der Börse ist es eine schlechte
Farbe. Jetzt nicht das grün, stimmt, das so stimmt. Für gutes Wetter, sondern für hohen Stromverbrauch.
Ja, also ich hole dich mal bei dem Stromverbrauch so ein bisschen ab. Ich beantworte die Frage immer ungern mit Ja oder Nein, sondern mit einer kleinen Erzählung. Also wir können uns morgens alle in unsere Autos setzen und fahren auf die Arbeit. Wir sind Pendler, ne? Fahren so ein paar Kilometer, unser Auto hat einen CO2-Ausstoß, 150 Gramm. Und wir können aber auch alle in einen Bus steigen, der hat 1,5 Kilo CO2-Ausstoß für die gleiche Strecke wie das Auto. Sind wir mehr als 10 Leute in dem Bus, ist der Bus nachhaltiger, als dass wir alle mit dem Auto fahren. So ähnlich ist es mit den Rechenzentren. Jedes Unternehmen hat ja ein eigenes Rechenzentrum. Egal, ob ihr das so nennt oder nicht, auch vor 30 Jahren gab es schon Server, die im Keller gestanden haben für die Desktop-Rechner oder sonstige Geschichten. Also jeder hat sowas. Und wenn die das alle verlagern in ein großes Rechenzentrum, dann hat das natürlich in Summe einen größeren Stromverbrauch, ist aber eigentlich nachhaltiger, weil es viel effizienter läuft. Ich sage mal, das ist wie im Supermarkt, kaufe ich die Singlepackung Zucker, kaufe ich mehr, kaufe ich eine Großfamilienpackung, kriege ich Rabatt. So ähnlich ist es im Rechenzentrum. Je mehr ich dort betreibe, desto effizienter geht es. Also allein der Stromverbrauch, gerade bei so Industrierechenzentren läuft, der ist ungefähr 1:1. So eine Serverstunde, also was so ein Server an Strom braucht, brauchen die ungefähr nochmal genau das Gleiche für Kühlung, Licht, Sicherheitssysteme, alles Mögliche, was so drumherum ist. Gehst du in ein großes, modernes Colocation-Rechenzentrum, liegen wir bei einem Faktor von 1,3, also für jede eine Stunde, Kilowattstunde Serverstrom, brauchst du nur 0,3 Betriebsstrom. Das ist also eine ganze Ecke effizienter als diese ganzen einzelnen Pendlerautos, weil die in den Bus gestiegen sind. Und da kommen wir zu meinem Beispiel vorhin. In dem Bus quatschen die Leute miteinander und es macht ihr Flugzeug auf. Ne? Fliegt ihr in Urlaub, habt ihr einen Sitznachbar und sagt, wo kommst du denn her, wo fliegst du denn hin, in welchem Sportverein bist du, wo arbeitest du? Da kommt ins Gespräch, gerade ihr als Journalisten wahrscheinlich, und kriegt dort neue Stories raus. So funktioniert es im Bus oder auch in dem Co-Location-Rechnungszentrum. So kommen neue Geschäftsideen.
Mhm. Da habt ihr sicher auch bestimmt ein Thema mit der Energiewende. Ihr braucht ja auch ganz viel Strom, am besten so günstig wie möglich. Was macht das mit euch? Also wo steht ihr da auf der Seite? Besorgt ihr euch den Strom irgendwo her oder habt ihr euch Windräder gebaut? Wie steht ihr dazu? Das ist sicher weltweit anders, aber gucken wir mal speziell auf Deutschland, eure 13 Rechenzentren. Wie versorgt ihr die mit Strom?
Ja, so ein eigenes Windrad. Also die Rechenzentren stehen meistens in so einem urbanen Gebiet. Das heißt, so ein Windrad direkt dorthin bauen ist immer ganz schwierig. Da gibt es dann auch andere Vorschriften. Also wir laufen weltweit, haben wir 96% unseres Stroms, ist im grüner Strom, der eingekauft ist. Und in Deutschland haben wir seit 2014, kaufen wir 100% grünen Strom ein. Ich sage jetzt bewusst auch, kaufen Strom ein und nicht betreiben auf grünen Strom, weil Physik ist nun mal so, habe ich neben meinen Rechenzentren ein Müllkraftwerk stehen oder ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk, dann kommt einfach der graue Strom an und kein grüner Strom. Ja? Das heißt, wir kaufen ihn ein mit Zertifikaten aus einer grünen Quelle und sind so 100% gedeckt. Aber zu deiner ursprünglichen Frage, ich finde Energiewende eigentlich super wichtig, weil das Problem ist ja gerade, wir kaufen den ein und der ist nicht günstiger als grauer Strom, kriegen aber grauen Strom, das macht eigentlich so gar nicht Sinn. Deswegen wäre es mir ganz recht, wenn wir in Deutschland mehr grünen Strom produzieren würden und wir auch grünen kriegen würden, für den wir bezahlen. Bisher zahlen wir für was nicht bei uns ankommt, und das ist eigentlich kein so schönes Prinzip. Aber ich muss sagen, die Rechenzentren selbst, die liegen halt so, dass man sie nicht mit eigenen Kraftwerken versorgen kann. Dafür brauchen die einfach zu viel Strom aus dem Solarpanel oder aus einem Windkraftwerk kommt nicht so viel raus, um die ganzen Rechenzentren, die sind immer geclustert, wirklich zu betreiben.
Haben wir in Deutschland genug Rechenzentren oder bräuchten wir mehr? Weil wir reden jetzt gerade Richtung KI davon, wir bräuchten viel, viel mehr Rechenpower hier vor Ort, auch wegen Datensicherheit, aber auch einfach um zu entwickeln etc. Haben wir genug?
Also ich glaube, es liegt ein bisschen an uns, ob wir genug haben. Ich glaube nicht, dass wir fertig sind mit der Digitalisierung. Gerade in Deutschland sind wir nicht fertig mit der Digitalisierung. Ich habe euren Podcast gehört über die Doktorlib-App und über dein Fax-Erlebnis. Ne?
Ja, da sind wir bei dem. Das ist noch nicht zu Ende, die Geschichte.
Das war ja auch digital. Das Fax ist ja zumindest im Signalweg.
Ich habe immer noch kein Ergebnis.
Ja, du bist nicht allein. Ich habe ähnliche Erlebnisse. Also ich glaube, wir haben noch einen weiten Weg vor uns bei Digitalisierung in Deutschland. Deswegen glaube ich nicht, dass wir mit den Rechenzentren schon einen Endstatus erreicht haben. Und es gibt ja eine KI-Strategie der Bundesregierung. Also wir wollen ja KI im Land fördern und KI braucht einfach unglaublich viel Fläche. Ich gebe euch mal so ein Beispiel, damit man das greifen kann. So ein autonomes Auto, was Daten sammelt. Ja, das sammelt so 2 Petabyte an Videodaten ungefähr pro Monat, wenn es rumfährt. Und für 1 Petabyte sind so 5 bis 12 Quadratmeter Bodenfläche. Das heißt, allein dieses Auto hat so 10 bis 25 Quadratmeter Bodenfläche. Nur ein einziges autonomes Auto, was rumfährt und Daten sammelt. Jetzt packen wir alles noch on top, was dann eine künstliche Intelligenz kommen muss. Diese Fläche, also eine Rechenzentrumkapazität, ist einfach viel, viel, viel größer als das, was wir heute haben. Und deswegen ist da noch die Höchstgrenze überhaupt gar nicht erreicht.
Sind da irgendwie Unternehmen auf euch zugekommen? Also ich denke jetzt mal so an Aleph Alpha zum Beispiel, unser Vorzeige-KI-Unternehmen, und die planen da ja mit Lidl oder Schwarzgruppe zusammen ein großes KI-Zentrum, wir brauchen alleine dafür ein eigenes Rechenzentrum. Gibt es da so Bestrebungen? Oder sagst du auch, wir sollten eigentlich in Deutschland dafür extra Sachen hinstellen, damit die arbeiten können?
Ja, sind Kunden auf uns zugekommen, auch aus verschiedenen Bereichen. Wir reden jetzt, im Grunde ist ja das Buzzword gerade KI, aber es gibt ja gleichzeitig noch das zweite Buzzword, was ein bisschen runtergefallen ist, mit Quantencomputer. Ja, auch das braucht eine gewisse Fläche. Also da ist ganz viel gerade im Aufbau. Unsere ersten Projekte sind ja, wenn wir ehrlich sind, alle sind auf ChatGPT gesprungen. Das ist ja noch nicht nur so eine richtige Intelligenz, das ist ja mehr so eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage noch. Also bis wir zu einer Intelligenz kommen, das dauert noch ein bisschen. Und diese ersten Gespräche sind so Proof of Concept, kleinere Flächen. Und dann müssen wir einfach größere Rechenzentren dafür bauen, wenn wir tatsächlich eine Intelligenz aufbauen wollen. Aber der Punkt, den ich immer habe in den Gesprächen mit eben diesen Partnern, ist, nicht alles muss im selben Land stehen. Ja? Also gerade wenn man die EU nutzt, kann man auch sagen, hey, ich stelle einen Teil nach Deutschland und ich stelle einen Teil nach Finnland, Schweden, in die Nordics, ja, wo es günstiger ist mit dem Strom, wo es ein bisschen noch besser ist mit der Kühlung. Es ist nicht ganz so warm wie bei uns. Da muss man eben in eine Richtung gehen, das hilft, wenn man an verschiedenen Standorten und mit den Kunden reden kann. aber es sollte zumindest im gleichen, ich sag mal, Rechtsraum sein. Wenn man so eine Datenschutzgeschichte haben will, dann ist die EU schon sehr hilfreich dabei.
Aber langfristig wäre es dann ganz gut, wenn, ja, weiß ich nicht, Chips noch effizienter werden, noch kleiner werden, weil sonst irgendwann...
Ja, also das passiert ja schon. Ne?
Müssen wir irgendein Bundesland zu einem Rechenzentrum machen.
Ja, also es passiert nicht, dass wir ein Bundesland umbauen, aber es passiert, dass die Chips effizienter werden. Vor allem baut man auch höher.
Unterirdisch.
Ja, so, nicht, dass die Erstminister das selber bei mir anrufen und sagen, bin ich's.
Okay. Nein, gut, dass du das nochmal auf klar gestellt hast. Ich wollte jetzt auch gar keins sagen, dass wir hier Ärger bekommen.
Naja, NRW kenne ich schon ein paar Flächen, die man umbauen kann.
Okay, ich halte mich da raus aus der Geschichte.
Kölner Dom.
Okay, es wäre wahrscheinlich schön kühl da drin, denke ich mal, durch die dicken Mauern. Aber,
ja, genau.
Aber vom Bau der Rechenzentren, früher hat man so eingeschossig und in die Breite gebaut. Diese Fläche haben wir nicht dort, wo Rechenzentren noch nie hingehören, weil die müssen sich ja mit anderen vernetzen für diese Interconnection. Das heißt, man baut höher. Ja, also das heißt jetzt nicht ein Hochhaus. Wir haben auch in Amsterdam zum Beispiel haben wir ein 11-geschossiges Rechenzentrum gebaut. Das ist ein Hochhaus. In Deutschland gibt es das noch nicht, aber man geht mehrere Stockwerke, statt in die Fläche zu gehen. Und in diesen Hallen, die du vorhin angemahnt hast, da auch da ist mehr Kapazität drin. Also früher hat man so 5 kW für so ein Rack gehabt. Wir reden inzwischen über 17, 18 tatsächlich, die Kunden. Und wir reden gerade über manche, die haben 30, 40, 50 kW. Also man redet schon das 5- bis 6-fache auf nahezu exakt der gleichen Bodenfläche.
Ja. Nochmal, jetzt fällt mir gerade noch so eine grundsätzliche Frage. Wenn wir über Rechenzentren reden, reden wir dann auch über Speicherzentren?
Ja.
Also ja, man denkt ja immer nur in Rechenschritten. Und dann gibt es ja noch das Datenproblem. Und wo liegen die Daten? Also da reden wir über das Gleiche, ne? Oder?
Genau, tun wir. Deswegen mag ich eigentlich fast lieber den englischen Begriff Data Center, weil das halt all in ist, ne? Es ist so, wie du sagst, es liegen natürlich die Daten da, aber sie werden auch benutzt. Deswegen, ja, ist der deutsche Rechenzentrumsbegriff gekommen.
Der ist zu alt, ja.
Klassiker. Wir wollen noch nicht weg von unseren Begriffen.
Ihr macht auch ab und an Umfragen, haben wir gelesen. Wenn man dem nachgeht, dauert es noch, bis manche Firmen zu euch kommen, weil sie irgendwie mehr Rechenpower haben wollen, weil 41% gaben an, KI nicht einführen zu wollen, mangels Wissen der befragten Unternehmen.
Also das ist eigentlich so ein bisschen schade, wenn man sich die Umfrage anguckt. Also wir versuchen die jedes Jahr zu machen, manchmal mal so alle 2 Jahre extern CROs abfragen aus verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Ländern. Und es sind so knapp 80% sagen, sie würden gern KI einführen, aber wie du richtig bist, 44%, also die Hälfte davon sagt, wir haben keine Ahnung wie. Und da geht es nicht mehr so sehr um, ich habe keine Ahnung, sondern vielleicht hat man auch eine Ahnung, aber man hat nicht die Fläche, wo man es aufbauen kann. Das heißt, man muss in ein anderes Rechenzentrum gehen. Vielleicht möchte ich nicht das Geld investieren, es kostet auch einen Haufen Geld. Also diese Nvidia ist ja der quasi Standard für künstliche Intelligenzmaschinen. Die sind nicht so günstig, die Dinger. Die sind gut, aber die sind nicht günstig. Das muss man investieren. Mhm. Ja, da ist die Frage, möchte ich das vielleicht as a Service haben, so als Abo, und ich benutze es nur, wenn ich es brauche. Und wenn man ganz ehrlich ist, der dritte große Punkt, der uns alle betrifft, ist Personal. Also wir haben schon in der IT die letzten Jahre das Problem gehabt, überhaupt klassische ITler zu kriegen, die Server installieren können und Software installieren. Jetzt wollen wir Leute, die KI entwickeln können und KI installieren und KI, also wir wollen aus einem Pool, der nicht existent ist, einen noch spezielleren Pool raus haben für eine noch größere Fläche. Deswegen haben, glaube ich, die meisten Unternehmen da eine sehr große Sorge im Moment.
Ja, das waren ja irgendwie 74%, ne, der Umfrageteilnehmer in Deutschland hatten gesagt, sie sehen Fachkräftemangel als größte Bedrohung in ihrem Bereich, jetzt IT.
Ja.
Das ist ja schon, war auch eine enorme Steigerung. Ne? Ich glaube, vorher war irgendwas mit 54 oder so oder um die 50, jetzt 74 in einem Jahr. Das ist natürlich schon erheblich. Und dass 44% glauben, dass die deutsche Infrastruktur auf die Anforderungen für den KI-Einsatz nicht vorbereitet ist. Da seid ihr im Spiel. Stimmt das? Oder ist das nur Aberglauben?
Nein, das ist schon so. Also wir haben ja vorhin geredet, jeder hat sein eigenes Rechenzentrum und auch große Unternehmen haben auch große moderne Rechenzentren. Also die sind gut, aber die sind halt ausgelegt auf das, was wir noch vor 2-3 Jahren vielleicht als State of the Art gesehen haben. Wenn man jetzt über KI redet, ist das eine ganz andere Geschichte. Ich kann nicht ein Rechenzentrum, was ich gebaut habe für klassische Server, einfach umrüsten auf KI-Komponenten. Das funktioniert nicht. Und da müssen die sich einfach einen anderen Platz suchen, wo sie das aufbauen oder es eben als Service nehmen. Ja, und auch das mit den Fachkräften ist gar nicht so verwunderlich, dass diese Grenze springt oder dieser Betrag hochspringt, diese Angstgrenze. Weil, wie gesagt, vor einem Jahr hat, glaube ich, also alle haben gesagt, irgendwann kommt KI, aber das war irgendwann, ne? Und jetzt sagen wir alle, KI ist da. Also da ist diese Zeitspanne viel kleiner geworden, wann die Leute tatsächlich diese Dinge sich anschauen.
Aber nochmal kurz zu den Anforderungen für den KI-Einsatz. Du sagtest ja, dass ihr vorrangig die Leute ihre Server bei euch reinstellen. Wäre es dann nicht vielleicht auch mal eine Idee, eine wirtschaftliche Idee? Wir bieten das einfach mal pauschal an. Wir zimmern jetzt irgendwo in Deutschland ein KI-Rechenzentrum rum, nur für KI, und bieten das an zum Nutzen, zum Buchen, zum Ausprobieren. Weil die sich nicht entscheiden können, nicht wollen oder Angst haben vor dem Risiko. Ist das nicht eine Geschäftsidee, sowas zu machen?
Ja, gibt's auch. Also ich bin der festen Überzeugung, dass nicht jeder seine eigene KI aufbauen wird, noch nicht jeder seine eigene Hardware aufbauen wird, sondern große Unternehmen, also wie die Nvidias und die Google Server und die anderen Cloud-Anbieter haben das auch. Die haben das bereits als Geschäftsmodell as a Service. Also sie stehen in den großen Rechenzentren. Mhm. Ja, auch Cloud, die großen Cloud-Anbieter stehen auch in den Colocation-Rechenzentren, bauen dort ihre Server auf und verkaufen es den Kunden eben als Service. Weil dann muss man sich nicht um die Wartung kümmern, ich muss das Zeug nicht investieren, ich kann es je nach Bedarf abrufen. Es wird nicht jeder eine eigene KI aufbauen. Dafür haben wir auch, außer wir nehmen ein Bundesland, nicht genug Fläche, das alles aufzubauen.
Ich habe jetzt auch schon im anderen Podcast gehört, dass es schon Investoren oder so Fonds und so gibt, die ganz viele Nvidia-Chips kaufen und die dann als Asset nehmen, um zu sagen, wenn ihr als Startup mit einer geilen Idee uns als Investoren nehmt, dann haben wir auch die Chips für euch.
Ja, die Lieferzeiten werden immer schlimmer. Also generell Server, aber das Nachgefragteste ist natürlich immer am längsten die Lieferzeiten. Ne? Und jeder möchte gerade diesen Standard haben, um damit zu starten. Die Geschäftsidee finde ich nicht so schlecht, aber es ist schon ein bisschen Erpressung, ne, wenn man ehrlich ist.
Ja, deswegen dachte ich ja, dass ihr das als Geschäft auch anbietet, als Equinix. Also nicht den Googles das überlasst, sondern ihr habt ja auch das Know-how, theoretisch so einen Laden selber zu zimmern und sowas anzubieten. Warum geht ihr nicht auch den nächsten Schritt, nicht nur die Infrastruktur anzubieten, sondern es auch selbst anzubieten?
Ja, also wir haben auch Server, die wir als Service anbieten. Die sind jetzt aber nicht so wirklich für Künstliche Intelligenz, sondern eher generell Server anzubieten. Da kann man auch KI drauf laufen lassen, aber es ist jetzt keine die großen GPU-Maschinen. Aber wir haben da diese Grenze, wo gehen wir raus aus dem Hardware-Level, wo wir wirklich gut sind, und wo können wir in ein Geschäft, wo man auch Software machen muss. Deswegen ist es schön, das mit Partnern gemeinsam zu betreiben. Die kommen zu uns, wir bieten ihnen die Infrastruktur, helfen ihnen, die Server zu betreiben, und sie bieten diesen Soft-Layer, ja, diesen Service-Layer an die Kunden draußen. Das machen wir eigentlich mit ganz vielen verschiedenen Partnern. Und ich glaube, da kann jeder seine Kernkompetenz reinschmeißen. Wenn wir jetzt anfangen würden, komplett neue Kernkompetenzen aufzubauen. Ja, schauen wir mal. Niemals Nein sagen.
Welches Land hat so in Europa die meisten Rechenzentren? Oder ist da von der Infrastruktur her schon am weitesten?
Ja, also UK war immer weit vorne. Allein durch die Verbindung angelsächsisch-USA. Die waren ganz, ganz lang weit vorne. Mit dem Brexit ist ein bisschen langsamer gewachsen. Amsterdam war auch früh da, aber inzwischen hat Deutschland stark aufgeholt. Also Frankfurt ist inzwischen definitiv die Nummer 2 in Europa nach London. Und wenn es so weitergeht, würde ich sagen, dürfte Frankfurt auch die Nummer 1 werden, relativ zeitnah.
Jetzt hast du ja gesagt, es könnte eng werden in Deutschland mit Rechenzentren. Jetzt, da könnte man ja fast sagen, Gott sei Dank ist die deutsche Bundesregierung die Kommunen noch nicht digitalisiert. Das würde ja gar nicht funktionieren. Also wenn die dann mal ihre 374 oder so Services digital haben, dann brauchen wir 596, ach so viel war es.
Also ungefähr so.
Ja, dann wie viele Rechenzentren braucht man dann noch, wenn das mal losgeht?
Das ist eine gute Frage. Aber von den 596 ist einer funktioniert jetzt ja angeblich, ne? Mit Auto-Online-Anmelden habe ich gehört.
Es sind auch schon ein paar mehr. Herr Scholz hat gesagt, beim Bund ist das schon besser, nur die Kommunen und die Länder.
Ja. Aber du hast vollkommen recht, Andreas. Ja, es wird noch mehr werden. Das war ja vorher noch die Frage, sind es schon genug Rechenzentren? Nein, es wird mehr Kapazität benötigt. Und damit kommen natürlich Effizienzen und man kann mehr nutzen. Und was schon drin ist, wird vielleicht effizienter. Man kann es wieder verwenden. Aber es wird einfach noch mehr werden, weil das ganze Leben wird digitaler. Ja. Ich sage mal den Leuten, oft werde ich gefragt von ich sage, klassische Printjournalisten kommen oft zu mir und sagen, das Leben ist ja eigentlich gar nicht so digital. Es gibt ja Leute, die leben nicht so digital. Und wenn man da so ein non-digital Beispiel nimmt, ich lasse mich morgens mal Wecker wecken, der ist meistens nicht mehr analog, sondern schon elektronisch. Ne? Der hat eine Zeitsynchronisierung, das läuft schon mal digital. Dann gehe ich mal in die Küche, trinke einen Kaffee. Der Kaffee wächst jetzt auch nicht mal im Garten, sondern der ist geliefert worden aus Afrika oder Südamerika oder Indien. Das heißt Logistik digital. Da lese ich meine Zeitung. Ja, die wird jetzt auch nicht mehr gesetzt wie bei Gutenberg, sondern die wird auf Word geschrieben und per E-Mail versendet und im Druckwerk gemacht und transportiert. Ich steige in den Bus, das muss ich irgendwie bezahlen. Der Bus läuft Navi. Also, und da bin ich nur bei den ersten, keine Ahnung, 90 Minuten des Tages. Nichts ist undigital mehr und es wird immer mehr digital. Das Wachstum ist noch ordentlich, was auf uns zukommt.
Ja. Klingt fast wie ein guter Schlusssatz, aber wir brauchen trotzdem noch eine Schulnote von dir.
Eine Schulnote?
Ja, du hast jetzt schon gesagt, Frankfurt könnte bald die Nummer 1 sein, aber trotzdem, wenn jetzt so die Infrastruktur in Deutschland, was so Rechenzentren betrifft, also ist so insgesamt, wie sind wir so? Und
aufgestellt.
Genau.
Puh.
Sehr gut bis ungenügend.
Puh, ich habe vorhin gesagt, ich will mich politisch ein bisschen zurückhalten, aber bei der Schulnotenskala, wir sind befriedigend bis ausreichend, würde ich sagen. Also das Leben ist schon nicht so einfach, digitale Infrastrukturen aufzubauen. Und ich glaube, es ist gar nicht mehr so, dass jemand bewusst da Stöckchen in die Speichen schmeißt. Der Prozess ist einfach sehr, sehr umfangreich. Ich gebe mal als Beispiel, wenn ich eine Rechenzentrum bauen möchte, muss ich es erstmal designen. So. Dann gehe ich hin und ich bin in irgendeiner Stadt, dann brauche ich die Baubehörde der Stadt, die mir die Genehmigung erteilen muss. Ja, also Stadtplanung, Baubehörde. So, dann ist mein Rechner noch ein bisschen größer. Das heißt, ich fahre nur das Bundesemissionsschutzgesetz. Da muss ich noch zur Landesbehörde gehen. Also ich bin schon in der Kommune, da muss ich noch zum Land gehen, habe dort eine Genehmigung. Und dann kommen jetzt noch neue Gesetze vom Bund, die muss ich auch noch dann einhalten. Also diese...
Also ähnlich wie beim Windrad.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Hallo, ich muss es nicht transportieren, ich muss nur bauen. Aber ich bleibe nicht nur am Autotransport hängen. Ja.
Jetzt müssen wir ganz zum Schluss noch klären, warum JP und nicht Jens Peter.
Ja, das kommt so ein bisschen...
Das hatten wir am Anfang nur angeteasert.
Ja, ich hab ja meine Karriere so ganz klassisch begonnen, in der nicht-digitalen Welt beim Finanzamt. Es gehört mir. Das ist jetzt ein Geheimnis, habe ich jetzt in diesem Podcast verraten. Nein, Spaß beiseite. Und danach bin ich du hast vorhin schon gesagt, die Prüfung gegangen zu Ernst & Young und hab da immer mit amerikanischen Kollegen zusammengearbeitet. Und Jens Peter ist irgendwie so ein bisschen schwierig gewesen zum Aussprechen. Also kam aber die kurz vor JP und es ist jetzt seit 20 Jahren da geblieben. Und ganz ehrlich, die Einzige, die mich Jens Peter nennt, ist meine Mutter. Und eigentlich auch nur, wenn ich auch mit 47 noch was ausgefressen habe. Ja. Zumindest in ihren Augen.
Alles klar. Klassiker.
Ja, dann wir sagen trotzdem danke, Jens-Peter
Feindler. Nein, wir sagen JP. Dankeschön.
Gerne, gerne, gerne. Danke für die Einladung.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.